Einen Geburtstag haben wir vergessen. Der fand auch in dieser Woche statt. Den kann ich mir relativ gut merken, weil also mein Sohn hat Geburtstag. Aber in dieser Woche wird noch jemand Geburtstag. Ist immer der 23. Mai. Wer war das?
Das Grundgesetz.
Sehr gut. Das Grundgesetz hatte Geburtstag. Wann? In welchem Jahr wurde es verabschiedet? Bitte? Sehr gut. 1949, am 23. Mai, wurde das Grundgesetz verabschiedet. Wie viele Artikel hat eigentlich das Grundgesetz? Der erste Artikel lautet nochmal. Der passt auch.
Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Genau. Also das ist so der erste Artikel und dann schließen sich ja noch ein paar an. Ich muss jetzt auch nochmal nachgucken, wie viele Artikel wir eigentlich haben. Wer kann uns mal kurz in zwei Sätzen die Geschichte des Grundgesetzes erklären? Also wir merken, es ist nicht so ganz einfach. Aber ein Text, der für uns ja auch nach der Wiedervereinigung ja schon besondere Bedeutung hat, ein Buch darauf für uns immer wieder berufen. Ein Text und in ein Gesetz, wo wir sagen, das ist das, was unser Miteinander bestimmt. Und wir merken, kann keiner von uns auswendig die Geschichte, okay, man müsste jetzt ein bisschen überlegen, dann kommt da ein bisschen, aber man würde es wahrscheinlich erstmal wieder googeln. Und dennoch hat dieses Grundgesetz eine große Bedeutung, eine große Wirkmacht und Auswirkung für uns. In diesem Jahr feiern wir noch einen Geburtstag, und zwar den 1700. Eine Ahnung, worum es geht? Genau, der Andreas hat schon gelesen. Vor 1700 Jahren fand das erste ökumenische Konzil in Nicea statt. Und dort wurde auch dieses und jenes dann besprochen und beschlossen. Und jetzt kann man sagen, meine Güte, 1949, da wissen wir schon nicht mehr genau, und vor 1700 Jahren. Aber mit diesem Konzil in Nicea und mit dem, was dort verabschiedet wurde, ist es wie mit dem Grundgesetz. Wir wissen an vielen Stellen nicht mehr so genau oder überhaupt, dass das gab und was dort verhandelt wurde und. Aber es hat eine große Wirkmacht und eine große Bedeutung für uns auch im Glauben, für das, was wir glauben. Denn auf diesem Konzil in Nicea wurden ein paar Sachen beschlossen, dazu gleich mehr. Es war für die christliche Kirche, für die Christen damals schon ein Umbruch auch in der damaligen Zeit, denn die ersten Jahrhunderte, das fing ja 64 mit der Verfolgung unter Nero statt. Er hat ja Rom angezündet, es den Christen in die Schuhe geschoben. In den ersten Jahrhunderten gab es 10 große Verfolgungen. Die letzte seit Anfang des 4. Jahrhunderts, also 303 bis 310, 311 unter Diokletian. Verfolgung, die den Christen natürlich zugesetzt hat. Jetzt ist aber auch so, das muss man auch im Hinterkopf haben, dass die Verfolgung nicht immer und überall stattgefunden hat. Also das Christentum hatte sich ja schon im Römischen Reich dann auch ausgebreitet. Also in Nordafrika, da gab es Gemeinden, dann im Nahen Osten Syrien gab es Gemeinden, dann Türkei, Griechenland. Also in dieser Region gab es überall schon christliche Kirchen. Und es gab dann unterschiedliche Verfolgungszeiten, aber wie gesagt, nicht immer und nicht überall. In diesen ersten 3 Jahrhunderten gab es ungefähr 70, 80, 90 Synoden. Also man hat sich versammelt als christliche Gemeinde, um miteinander darüber zu reden, was den christlichen Glauben ausmacht. Also man unterscheidet immer zwischen einer Synode und einem Konzil, also beides sind Zusammenkünfte, nur das ist eben von der Region unterschiedlich. Also ein Konzil hat einen größeren Einziehungsbereich als eine Synode. Also kann man sich das merken, die Synode ist, wenn eine kleine Region sich trifft und das Konzil ist im Endeffekt, wenn die ganzen Christen sich trifft. Also in diesen Jahrhunderten, wo es auch die Christenverfolgung gab, hat es aber trotzdem auch ein reges Leben, nicht nur im Untergrund gegeben, sondern auch in der Öffentlichkeit. Man hat eben dann sich getroffen, um sich darüber auszutauschen, was das mit dem christlichen Glauben ist. Und als dann der Kaiser Konstantin, er war zum Anfang seiner Regierungszeit ja nicht allein Herrscher, sondern teilte sich das Amt. Konstantin war für Westrom verantwortlich. Als der Kaiser Konstantin dann an die Macht kam, dort änderte sich dann ein bisschen was. 313 erließ er zum Beispiel ein Toleranzedikt. Und dadurch war es dann möglich im Römischen Reich, dass die unterschiedlichen Glaubensrichtungen auch frei ihren Glauben dann leben konnten. Das war schon mal ein großer Fortschritt auch für das Leben der Christen. Und als er dann 324, glaube ich, Alleinherrscher vom Römischen Reich wurde, da hat er sich auch dann dafür eingesetzt, dass das Christentum zur Staatsreligion wurde. Nicht, weil er überzeugter Christ war. Also wir wissen nicht, ob er überhaupt Christ war. Es gibt auch unterschiedliche Berichte, dass er sich hat auf dem Totenbett noch taufen lassen. Das war damals aber auch gang und gäbe, weil wenn man getauft wurde und ist dann in hat dann nochmal schwer gesündigt, dann hat man ja die Gnade verwirkt und deswegen hat man so ein bisschen russisch Roulette gespielt. Also ich warte bis zum letzten Tag, da lasse ich mich dann taufen. Warum? Weil wenn ich weiß, dass es zu Ende geht, dann kann ich ja auch keine schweren Sünden mehr begehen. Also das war ein übliches Verhalten damals. Und die Mutter Konstantins, Helena, die war eine gläubige Frau. Und von daher hatte er die Bestrebung, dann eben auch das Christentum als Staatsreligion zu implementieren. Aber der Hintergrund war nicht eben seine fromme Seele, sondern der Hintergrund war einfach politisch, machttaktisch. Er wollte eben etwas haben, womit er das Reich dann auch eint. Also unter ihm kam es dann eben zu dieser konstantinischen Wende, so heißt das heute. Wenn man sich mit der damaligen Zeit beschäftigt, dann wird man sehr schnell entdecken, dass es unterschiedliche Richtungen auch im Christentum gab, wie es das heute auch gibt. Die einen haben halt das Evangelium eher so verstanden und die anderen haben es eher so verstanden. Und so entdeckte Konstantin eben, dass es in seinem Reich, wo es ihm ja um Einheit ging, es eben diese unterschiedlichen Strömungen gab. Und diese unterschiedlichen Strömungen, da hatte er dann Angst vor, dass die am Ende dazu führen, dass es, ich sag mal jetzt so, dass es zu einer Reichsteilung kommt. Und deswegen hat er dann 325 das erste Konzil, ökumenische Konzil einberufen, eben in Nicea. Und dort kam man dann zusammen. Der Legende nach, also wir haben nicht viele Unterlagen mehr von Nicea, aber der Legende nach war Nikolaus auch dabei als Bischof und er hatte eine besondere Rolle dann auch gespielt, hat sich ein bisschen da angelegt, ihm wurden dann seine Bischofskleider abgenommen und über Nacht hat man ihm dann neue besorgt, dass er wieder an dem Konzil teilnehmen konnte. Also irgendwie eine interessante Geschichte, aber wir haben nicht so viel an Überlieferungen aus dieser Zeit. Und auf diesem Konzil, wo man sich eben mit den unterschiedlichen Glaubensfragen auch beschäftigt hat, wurde zum Beispiel festgelegt, weil bis dato gab es das eben nicht, ein Datum für Ostern. Also die unterschiedlichen Regionen, die unterschiedlichen Gemeinden haben Ostern an verschiedenen Terminen dann auch gefeiert. Und auf diesem Konzil wurde dann eben der Termin für Ostern festgelegt. Also immer der erste Sonntag nach dem ersten Vollmond nach Frühjahrsanfang. Das ist Ostern. Deswegen wandert Ostern ja auch so ein bisschen durch den Kalender, manchmal früher, manchmal später. Daran liegt das. Weihnachten ist ja Fest, 24. Dezember. Ostern wandert so ein bisschen und das wurde dann auch in Nicea einheitlich geregelt. Das war jetzt nicht so ein Riesendrama. Es gab ein anderes Drama. Ne, Drama ist ja auch Quatsch. Es gab eine andere Herausforderung, denn es gab im Christentum dann unterschiedliche Auffassungen von dem, was wir auch gerade gelesen haben oder gehört haben in der Lesung. Eine unterschiedliche Auffassung, wie das denn ist mit diesem Jesus von Nazareth. Und die Frage war, Homoousios oder Homoiousios?
Nur ein kleines Jota als Unterschied, aber darum hat man gestritten. Homoousios oder Homoiousios, darum ging's. Und was sich dahinter verbirgt, ist eben die Frage danach, ist dieser Mann aus Nazareth eins mit Gott? Oder ist er nur, ich sag mal, wesensgleich? Das war die Frage. Es gab eben einen Bischof, ich habe ja, glaube ich, auch schon mal in irgendeiner Predigt das erwähnt, es gab einen Bischof damals in Alexandrien, das war der Arius, und der war für der stand eben für das Bekenntnis eines reinen und klaren Monotheismus. Es gibt nur einen Gott, und wenn es nur einen Gott gibt, dann kann es ja nicht einen zweiten Gott daneben geben, der ihm gleich ist. Es gibt dann jemand, der ihm ähnlich ist, und das ist dieser Mann aus Nazareth. Aber er ist nicht wesenseins, wesensgleich mit Gott. Und die Lehre war dann eben, das kommt dann so aus dem Platonischen, die Lehre war dann eben, Gott kann in sich nicht Beziehung sein und eine Beziehung leben. Also wir werden in der Bibelstunde noch ein bisschen weiter darüber nachdenken. Ich hoffe, das schreckt euch nicht ab. Man muss sich damit mal beschäftigen. Aber das war eben die Frage, wesenseins oder wesensgleich? Und darum hat man gestritten. Und Nikolaus war wohl auch jemand, der dafür stand, dass sie wesenseins sind. Und da hat er am Anfang auch ein bisschen Stress gekriegt, weil dieser Arius ein mächtiger Presbyter, also ein Leiter der Kirche in Alexandrien war. Und darum hat man dann gerungen. Und jetzt könnte man sagen, ja, muss man sowas klären? Und die Kirche damals hat gesagt, ja, man muss das klären. Weil im Glauben geht es nicht nur darum, was ich fühle. Das ist auch wichtig. Aber im Glauben geht es nicht nur darum, dass ich sage, na, ich habe irgendwie so ein Gespür, na, Gott ist wie eine leuchtende Sonne, wie eine duftende Blume. Alles richtig. Sagen wir mal lieber alles nicht verkehrt. Aber das, was der Glaube ist und was den Glauben ausmacht und was man glaubt, da muss man irgendwann dann auch mal drüber nachdenken und das festlegen. Und jetzt in dieser Zeit, wo die Kirche dann eben auch, ich sag mal, geeinter aufgetreten ist, musste man darüber reden, dann eben, was ist das eigentlich, was wir glauben? Und wir könnten jetzt mal so eine Murmelphase machen und dann immer so 4-5 Leute zusammensetzen und mal darüber reden, was ist das eigentlich, was du glaubst, woran du glaubst? Ist das eigentlich Homoousios oder Homoiousios? Dann würden wir vielleicht erstmal sagen, erklär mir nochmal den Unterschied. Aber dieser Unterschied ist eben nicht nur ein Unterschied, der begrifflich dann irgendwie eine Auswirkung hat durch ein kleines Jota, sondern dieser Unterschied ist am Ende auch ein Unterschied, der eine heilsgeschichtliche Relevanz hat. In Bezug darauf, ob wir glauben, was uns die Anne am Anfang ja auch erzählt hat mit dieser Not und mit dem Gebet, in Bezug auf das, was wir glauben, hat eben das, was wir im Alltag erleben und wo wir unsere Hoffnung drauf setzen, eben auch das eine große Relevanz. Weil wenn dieser Mann nur Gott ähnlich ist, dann ist er nicht Gott. Und dann weiß ich am Ende nie hundertprozentig, ob das, was dieser Mann sagt, auch in Einklang ist mit dem, was Gott meint. Und also man muss längere Zeit darüber nachdenken. In Nicea hat man eben darum gerungen und hat eben versucht rauszukriegen, was die Kirche denn eigentlich glaubt. Und dazu hat man dann unterschiedliche Dinge auch festgehalten. Wie gesagt, wir haben nicht mehr viele Zeugnisse davon. Ein Zeugnis ist eben zum Beispiel Termin von Ostern. Dann gab es auch noch ein paar andere Regularien, sind aber nicht so wichtig. Aber die Frage war eben danach, und die musste die Kirche klären, was glaubst du denn? Was ist Inhalt des christlichen Glaubens? Nicht, was fühlst du? Nicht, was als einzelne Person, was fühlst du als Kirche, sondern was ist das, was du glaubst? Und mit diesem Konzil in Nicea hat dann eine Zeit stattgefunden, der ökumenischen Konzilien. Und diese ökumenischen Konzilien, ja, da gibt es insgesamt 21 von, aber nur die ersten 7 werden von der römischen und der orthodoxen Kirche als gültige Konzilien anerkannt, weil man hat sie später getrennt. Also 787 kam es dann zum 7. Konzil in Nicea und dort hat man dann in diesen Konzilien dazwischen darüber nachgedacht, was ist das eigentlich, was wir glauben als Kirche? Wie ist das eigentlich mit Gott, dem Vater? Wie ist das eigentlich mit Gott, dem Sohn? Wie ist das eigentlich mit Gott, dem Heiligen Geist? Und ein wesentlicher Punkt eben auf diesem ersten Konzil in Nicea war eben die Aussage, dass Gott Vater ist. Gott ist ein Vater. Und das ist erstmal auch wichtig, weil es gibt die unterschiedlichsten Vorstellungen von dem, was Gott ist und wie Gott ist. Viele Menschen fürchten sich eben vor Gott, weil Gott eben kein Beziehungswesen ist, weil Gott eben nicht ein guter Vater ist, sondern weil Gott irgendwie so ein mächtiger Herrscher ist, der je nach Lust und Laune mit den Menschen so oder so umgeht. In den unterschiedlichen Vorstellungen von dem, was die Götter sind, gibt es ja auch diese Vorstellung. Du kannst dir bei Gott nie sicher sein, wie er es mit dir hält und wie er es mit dir meint. Die erste Aussage, die eben auch gemacht wurde, war, dass Gott ein Vater ist. Und darüber haben wir auch schon mehrfach nachgedacht. Ihr könnt ja mal so heute Nachmittag so eine kleine Gedankenreise dann auch für euch machen. Was wäre wohl aus dem Glauben, was wäre wohl aus deinem Glauben geworden, wenn wir nicht sagen, Gott ist dein Vater oder so wie Jesus es sagt, dein Papi? Sondern Gott ist irgendwie so ein unberechenbarer König, der nach Gutdünken, nach Lust und Laune, nach der Frage, was bringt es mir, mit den Menschen umgeht. Denk mal darüber nach, über diese Vorstellung von Gott, dass Gott so sei. Und spätestens nach einer Viertelstunde kommen wir, glaube ich, alle darauf, dass wir sagen, Gott sei Dank, wird uns das verkündigt. Und wurde uns das mitgeteilt und auch als Glaubensgrundsatz festgehalten. Ich glaube an Gott, den Vater. Und dann geht es ja noch weiter. Und das muss man jetzt auseinanderhalten. Nicht ich glaube an Gott, den allmächtigen Vater, ist was anderes. Festgehalten wurde, ich glaube an Gott, den Vater. Den, und da muss man absetzen, Luft holen und nicht in einem durch, den Allmächtigen. Anne, du hast es ja am Anfang erzählt, auch bei der Frage, wie ist das eigentlich, wir beten da und was passiert denn da? Das bringt uns, das hatten wir auch letzten Sonntag in den Bibelstunden haben darüber gesprochen, das bringt uns ja manchmal wirklich in so eine Krise, wie ist das denn mit diesem Gott? Ist er in voller Liebe, aber hat den Laden nicht in der Hand? Gibt es ja solche Väter, die sind voller Liebe und aber vollkommen ohnmächtig. Sie können die Kinder nicht beschützen im Ernstfall. Sie können nicht dafür eintreten, dass es der Familie gut geht. Ja, ich habe einen lieben Vater, aber wenn die Hütte brennt, dann ist er nicht zu gebrauchen. Wie ist das mit unserem Gott? Ja, ein liebender Vater, aber am Ende. Und das ist eben das Bekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen. Du kannst ja da noch eine Viertelstunde weiter darüber nachdenken, was das machen würde mit deinem Glauben, wenn du sagst, ja, ich habe da einen lieben Papi. Aber eigentlich, wenn es drauf ankommt, nicht belastbar. Was würde das machen mit deinem Glauben? Und so merken wir eben, wenn wir darüber nachdenken, was uns in diesem Glaubensbekenntnis begegnet, dass das für uns auch bis zum heutigen Tage eine Auswirkung hat. Nein, wir glauben, unser Gott ist Papi. Und wie bei meinen Kindern auch, ich weiß nicht, wann es leider aufgehört hat, aber die haben immer gesagt, der Papa kann alles und er ist der stärkste Mann der Welt. Kennt ihr das, ihr Väter seid? Das war noch Zeit, ne? Aber irgendwann hört das auf. Irgendwann lässt das nach und die Kinder entdecken, naja, okay, danke für diesen Vater, aber allmächtig ist er nicht und so klug, wie sich das früher immer anhörte, ist er auch nicht. Wie gut, dass wir einen Vater im Himmel haben, der Papi ist und der der Allmächtige ist. Darüber hat man dann in Nicäa nachgedacht. Und wir haben ein Glaubensbekenntnis, das so aus dieser Zeit überliefert ist, aber das zweite ökumenische Konzil war 381 dann in Konstantinopel. Kaiser Konstantin hat ja das alte Byzanz dann zu seiner neuen Hauptstadt gemacht, daraus wurde Konstantinopel. Und das zweite Konzil fand dann in Konstantinopel statt. Und dort hat man dann das nochmal zusammengefasst unter dem wunderbaren Namen Niceno Konstantinopolitanum. Ja, muss man sich auch nicht merken, man muss nur Nicea und Konstantinopel irgendwie beieinander halten. Aber dieses Bekenntnis, was dann aus Nicea und in Konstantinopel zusammengefasst wurde, das ist das, was grundlegend war für die christliche Kirche. Hinterher, wir haben daraus dann, oder wir haben es nochmal weiterentwickelt und da ist das apostolische Glaubensbekenntnis raus geworden. Aber es hat seine Grundlage eben in diesem Bekenntnis von Nicea und Konstantinopel, was eben sein Grund und sein Fundament hat in dem Konzil, was in Nicea stattgefunden hat. Und darum feiern wir in diesem Jahr 1700 Jahre Nicea. Und ich wollte nicht, dass das grußlos an uns vorbeigeht, weil wir Protestanten haben da wenig mit zu tun und wir Freikirchler noch weniger. In den ersten Jahrhunderten hat es ja dann eben die unterschiedlichen Konzilien gegeben, 787 dann das siebte in Nicea. Und da kam es dann dazu, und da merkt man dann auch, wie bedeutsam sowas ist, da kam es dann dazu, dass allmählich eine Frage aufkam, man hat die auch vorher schon behandelt, wie ist das eigentlich mit dem Heiligen Geist? Das ist so eine spannende Frage geworden. Und auf dem achten Konzil, das war glaube ich auch wieder in Konstantinopel, da wurde dann die Frage nach dem, so nennt man das, nach dem Filioque aufgeworfen. Auch erstmal wieder so ein theologischer Fachbegriff, muss man sich nicht merken. Aber da ging es eben um die Frage, wie ist das eigentlich mit dem Heiligen Geist? Ist der Heilige Geist jetzt der von Gott, dem Vater, geschaffen wurde, der auch Gott, den Sohn, geschaffen hat? Dann hätten wir mit dem Text aus dem Kolosserbrief, den wir vorhin gelesen haben, hätten wir so ein bisschen unsere Schwierigkeiten, weil die Bibel sagt uns etwas anderes und dadurch wird auch die Stellung Jesu nochmal deutlich, denn das Filioque sagt, der Heilige Geist würde von Gott, dem Vater und dem Sohn geschaffen. Nicht Gott hat den Sohn geschaffen und den Vater geschaffen oder ist der Sohn kommt vom Vater her und der Heilige Geist vom Vater. Nein, und deswegen reden wir heute eben auch davon, dass der Heilige Geist der Geist Jesu ist. Gott hat den Sohn und durch den Sohn den Heiligen Geist geschaffen. Und das ist das, was wir ja gerade auch im Kolosserbrief eben gehört haben. Und da hat dann die orthodoxe Kirche gesagt, also die Ostkirche, nee, da können wir nicht mehr mit. Und es kam allmählich zur Trennung. Und diese Trennung wurde dann manifest im Jahre 1054. Dort hat sich dann die Ost- und die Westkirche getrennt. Und seit dem Tag hat die orthodoxe Kirche, gerade die russisch-orthodoxe Kirche als die größte orthodoxe Kirche, und die römisch-katholische Kirche haben die nicht mehr miteinander gesprochen. Seit 1054. Könnt ihr euch noch an Gloria von Thurn und Taxis erinnern? Die habe ich schon mal ja, hier in die Pfanne gehauen vor ein paar Wochen. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Einmal muss noch sein, weil die ist grottenschlecht. Weil sie hat ja gesagt, Franziskus. Was hat der denn geleistet? Alles kommt wieder weg. Keine Ahnung, die Frau. Im Jahre 2016, seit 1054, kam es wieder, um mal zu verstehen, auch was das für eine Auswirkung hat, kam es wieder zu einem ersten Treffen zwischen dem Papst und den Patriarchen der russisch-orthodoxen Kirche, Kyrill. Die haben sich dort wieder getroffen. Das war ein Weltereignis. Seit 1054 kamen die nicht mehr zusammen. Und Franziskus hat dafür gesorgt, dass man sich dort wieder auch nähert, sich annähert. Was daraus wird, muss man mal abwarten. Aber nur, ich erwähne es nur noch mal, um zu verstehen, was für Auswirkungen dann auch diese Fragestellung nach dem haben, was wir glauben. Und wir können sagen im Endeffekt, ist das so wichtig, jetzt der Heilige Geist von Vater direkt oder mit dem Sohn? Ja, es ist wichtig, wenn man darüber nachdenkt, was glaube ich eigentlich. Wenn ich nur sagen will, irgendwie fühle ich so, der liebe Gott ist wie eine frisch gemähte Blumenwiese oder grüne Wiese. Ja, auch gut, gehört auch dazu. Aber wenn wir in dieser Welt bekennen wollen, was wir glauben, müssen wir zuallererst das kennen, was wir glauben. Und da geht es eben nicht darum, was fühlst du, sondern was weißt du über deinen Glauben. Und da ist es schon auch erschreckend, wie sehr das immer mehr abnimmt. Also wie der Glaube sein Fundament nur noch in dem hat, was ich fühle. Und dann hast du eben das Problem, wenn du auf einmal fühlst, dass das irgendwie ein bisschen blöde ist, weil Gott nicht so ist, wie du es gerne hättest, weil Gott auf deine Gebete nicht so reagiert, wie du dir das wünschst. Ist ja alles legitim. Aber wenn das Fundament meines Glaubens ist, ja nicht von heute auf morgen, aber über die Jahre und Jahrzehnte werden wir dann merken, wie der Glaube und wie Kirche und wie Gemeinde immer mehr auch an Substanz verliert und dadurch auch an Relevanz verliert. Wir müssen wissen, was wir glauben. Es ist anstrengend, ja, ist herausfordernd. Aber wenn wir nicht mehr sagen können, was wir glauben, dann wird es schwierig, eben auch in diese Welt hinein das zu bekennen, was wir glauben. Denn darum geht es ja am Ende, dass die Kirche, dass der Christ in diese Welt hinein bekennt, was er glaubt. Und das ist mehr eben als, sagen wir, der eigene Horizont, der bis zum Bauchnabel reicht, sondern das hat dann am Ende auch wirklich geopolitische Auswirkungen. Das betrifft dann diesen Bezirk, das betrifft diese Stadt, das betrifft unser Land. Am Ende betrifft das auch diese Welt, weil wir sagen, nein, der Ursprung des Lebens ist eben nicht, ob du bist oder nicht, ist egal, weil es irgendwie zufällig. Nein, das stimmt nicht. Das, was das Leben ist und ausmacht, hat einen Ursprung in einem Vater, der für dich ist und der dich liebt. Sich damit auseinanderzusetzen, also zu kennen, was man glaubt, ist die Voraussetzung dafür, zu bekennen, was man glaubt. Und das ist eben auch unsere Aufgabe. Von daher werden wir uns angemessen mit diesem Konzilien, nicht nur Nicäa, sondern auch, was danach kommt, beschäftigen. 3 Sonntage in den Bibelstunden, um wirklich das nochmal im Blick zu nehmen, dass wir kennen, was wir glauben. Und das machen wir dann heute nochmal. Ihr habt ja die Karten schon gesehen. Im katholischen oder auch im evangelischen Gottesdienst gehört es ja dazu, dass man in jedem Gottesdienst das Glaubensbekenntnis spricht, das Apostolische. Aber anlässlich des 1700. Geburtstags sprechen wir miteinander das Glaubensbekenntnis von Nicäa und Konstantinopel. Was ist für ein Bekenntnis auch noch wichtig? Dass man dazu steht und sagt, das ist mein Bekenntnis. Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch ihn ist alles geschaffen, für uns Menschen und zu unserem Heil. Ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen, durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten. Seiner Herrschaft wird kein Ende sein. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten und die eine heilige katholische und apostolische Kirche. Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. Amen.